Kontrolle ist effizient, berechenbar und beruhigend. Aber sie fragt nicht, wie es sich anfühlt, beobachtet zu werden. In Watch Dogs geht es nicht mehr ums Hacken, sondern um Entscheidungen. Es ist kein Spiel über Technik. Es ist eine Geschichte über Verantwortung in einer Welt, die keine Pausen mehr kennt. Du hörst NeuroKlar, ein Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodiverser Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext. Hallo und herzlich willkommen zurück bei NeuroKlar. Wenn Teil 1 von Watch Dogs 1 gezeigt hat, dann nicht den Zusammenbruch eines Systems, sondern dessen Stabilität. Die Stadt ist nicht eskaliert, sie ist nicht kollabiert und sie ist auch nicht außer Kontrolle geraten. Sie hat reagiert. Und genau darin liegt die eigentliche Irritation. Chicago wurde nicht als feindlicher Ort erlebt, sondern als Verwalteter. Ein Raum, in dem Abläufe greifen, in dem Eingriffe beispielsweise absorbiert wurden, in dem Kontrolle nicht auffällt, weil es sich eben wie Ordnung anfühlt. Der erste Zugriff war kein Akt von Rebellion, sondern eine Benennungsanleitung. Die Mechanik war zugänglich, die Reaktion wiederum vorhersehbar. Und die Konsequenz? Unscharf, wenn auch minimal. Und genau dadurch entsteht eben Gewöhnung. Teil 1 hat uns ebenfalls keine Heldenreise erzählt, keine richtige Eskalationsspirale und auch keine moralische Lehrstunde. Sondern er hat etwas anderes aufgebaut. Ein System, das funktioniert. Eine Stadt, die reagiert. Und Menschen, die sich darin positionieren. Wir haben gesehen, wie Kontrolle zur Routine wird. Nicht, weil uns etwas aufgezwungen wurde, sondern weil es einfach praktisch ist. Ebenfalls hat uns niemand etwas befohlen, sondern Eingriffe sind manchmal einfach schneller als Abwarten. Und somit hat das System nichts gefordert, sondern einfach angeboten. Wir haben ebenfalls die Figuren kennengelernt, die nicht direkt gut oder böse sind, sondern die Haltungen vertreten. Aiden als Operator zum Beispiel, der den Zugriff nutzt, um Stabilität zu schaffen. Detzek wiederum als Stimme, die viele Dinge benennt, aber eben nicht ersetzt. Weitere Figuren, die funktionieren und instrumentalisieren. Oder sich eben in völliger Logik verlieren. Alle bewegen sich im selben Rahmen und keiner verlässt ihn wirklich. Und dann kam es sozusagen zum Bruch. Nicht durch Explosion, nicht durch Verrat und auch nicht durch Zusammenbruch, sondern durch Verdichtung. Mehr Präsenz, mehr Reaktionen und mehr automatische Abläufe durch CTOS. Die Kontrolle hat also nicht versagt, sondern sie wurde verstärkt. Und genau hier endete eben Teil 1. Teil 2 beginnt deshalb auch nicht mit Action, sondern er beginnt mit einer Konsequenz. Denn ein System, das stabil bleibt, stellt eine andere Frage als ein System, das scheitert. Die Frage lautet also nicht mehr, funktioniert das? Sondern, was verändert sich, wenn Funktion zur Voraussetzung wird? Denn halten wir fest, sobald Kontrolle nicht mehr Option ist, sondern Erwartungshaltung, verschiebt sich auch die Verantwortung. nicht abrupt und nicht sichtbar, aber umkehrbar. Teil 2 macht also jetzt den Raum auf, in dem wir diese Verschiebung greifbar machen. Nicht auf der Ebene der Technik, sondern auf der Ebene der Folgen. Fragen wir uns einmal, was passiert, wenn Eingriffe nicht mehr neutral sind? Wenn Reaktionen schneller werden als Reflexionen? Wenn Systeme Entscheidungen vorbereiten, bevor Menschen sie überhaupt zu Ende denken? Und aus der Neuroklad-Perspektive ist das ein entscheidender Punkt. Denn auch viele neurodivergente Menschen kennen das Spannungsumfeld. Struktur per se hilft, bis sie eben keinen Ausweg mehr lässt. Routinen können entlasten. Aber was ist, wenn sie zur Pflicht werden? Kontrolle kann beruhigen, bis sie eben keinen Raum mehr lässt für Unsicherheit, Fehler oder sogar Umkehr. Also, Teil 2 fragt nicht, ob Kontrolle gut oder schlecht ist. Er fragt eben, was kostet sie, wenn sie dauerhaft wird? Die Stadt läuft wieder, das System reagiert normal und die Werkzeuge sind verfügbar. Aber eben der Spielraum wird enger. Nicht, weil ihn jemand schließt, sondern weil er schrittweise sich füllt. Mit Erwartungen, Routinen und Automatismen. Teil 2 setzt also nun hier an. Nicht mit neuer Mechanik und auch nicht mit neuen Gegnern, sondern mit einer Art Prüfung der Geschichte. Was passiert, wenn man nicht mehr entscheiden muss, sondern nur noch auswählt, was das System bereits möglich gemacht hat? Und damit machen wir weiter in Teil 2. Kapitel 5. Wenn Systeme Entscheidungen vorbereiten. Die Prüfung in Watch Dogs ist kein einzelner Bosskampf und auch kein finaler Gegner. Kein klar benannter Wendepunkt, sondern ein Zustand. Ein Moment, in dem deutlich wird, dass ein System nicht mehr nur reagiert, sondern vorwegnimmt. Bis hierhin war Kontrolle etwas, das man aktiviert hat. Ein Werkzeug, ein Zugriff, eine bewusste Entscheidung. Doch jetzt verändert sich die Perspektive. Je weiter wir fortschreiten, desto mehr wirkt die Stadt vorbereitet. Die Abläufe und Anweisungen sind enger getaktet. Und die Reaktionen von CTOS oder eben der Stadt erfolgen schneller. Nicht, weil jemand nervös wird, sondern weil das System eben auch von uns lernt, sinngemäß. Verdichtung statt Eskalation. Watch Dogs bleibt seiner Logik treu. Es überzieht nicht, es überdramatisiert nicht, stattdessen verdichtet es. Mehr Kameras sind aktiv, mehr Sperrungen greifen automatisch. Die Polizeipräsenz ist nicht aggressiver, sondern konsequenter. Das System reagiert also nicht mehr punktuell, sondern mehr flächendeckend. Für uns als Spieler fühlt sich das zunächst nicht wie ein Problem an. Im Gegenteil, viele Situationen lassen sich eben weiterhin lösen. Als Spieler kennen wir die Mechaniken. Man weiß, wo man hin- bzw. eingreifen muss. Und genau das macht diese Phase so trügerisch. Denn diese Prüfung ist nicht die, ob man handeln kann, sondern ob man anders handeln könnte. Je weiter wir also voranschreiten, desto häufiger entstehen Situationen, in denen das System bereits reagiert, bevor man selbst aktiv wird. Zugänge wirken vorbereitet, Sicherheitsmaßnahmen greifen automatisch, Abläufe wirken antizipierend. Nicht intelligent im menschlichen Sinne, aber eben konsequent. Denn hier verschiebt sich etwas Entscheidendes. Als Spieler trifft man eben weiterhin freie, in Anführungszeichen, Entscheidungen. aber diese bewegen sich eben in einem engeren Rahmen. Nicht, weil Optionen verschwinden, sondern weil sie eben per Design vorstrukturiert sind. Handlung ohne Reibung. Weiterhin zur Prüfung fühlt sich diese auch nicht wie ein Widerstand an, sondern wie Reibungslosigkeit. Alles greift ineinander. Alles reagiert auch erwartbar. Und genau dadurch entsteht wiederum ein paradoxes Gefühl. Man handelt ständig, aber entscheidet irgendwie immer weniger. Watch Dogs bewertet diesen Zustand nicht. Es markiert ihn auch nicht explizit. Es lässt ihn sozusagen entstehen und genau deshalb wirkt er eben glaubwürdig. Die Isolation als systemische Folge. Parallel zur Verdichtung der Abläufe nimmt etwas anderes ab, nämlich die Verbindung. Nein, nicht technisch und auch nicht funktional, sondern menschlich. Denn je stärker das System trägt, desto weniger Bedeutung haben andere Menschen für das Lösen von Situationen. Nicht aus Bosheit und auch nicht aus Misstrauen, sondern einfache, pure Effizienz. Was soll ich nach den anderen gucken, wenn ich es alleine schneller löse? Beispielhaft. Beziehungen werden somit also optional. Abstimmung wird langsam und länger. Zweifel wirken hinderlich. Denn halten wir fest, das System ist eben ohne Emotion und Bindung einfach schneller. Auch hier wieder eine neurodivergente Wahrnehmung, ist ganz besonders dies ein sensibler Punkt. Viele neurodivergente Menschen erleben Systeme als Schutzraum. Aber wiederum Isolation hat halt auch eben einen Preis. Watch Dogs zeigt diesen Preis nicht in Dialogen, sondern eben in der Struktur des Spiels. Verantwortung ohne Widerstand. Während wir fortschreiten im Spiel, liegt schließlich die Prüfung oder die nächste Prüfung nicht dort, wo Verantwortung nicht mehr eingefordert wird. Nein, nicht weil sie verschwindet, sondern weil sie mehr oder weniger unsichtbar wird. Wenn eben alles funktioniert, gibt es auch keinerlei Anlass, dies zu hinterfragen. Warum? System funktioniert ja. Wenn alles wiederum reagiert, fühlt sich das Eingreifen mehr oder weniger selbstverständlich an. Ich tue A, also müsste der Logik B passieren. Und genau hier stellt Watch Dogs seine zentrale Frage. Nicht als Text und auch nicht während einer Cutscene, sondern aus Erfahrung. Wenn ein System Entscheidungen vorbereitet, wer trägt dann eben noch die Verantwortung für das Ergebnis? Die Frage ist unbequem, weil sie eben keine klare Antwort zulässt. Nicht im Spiel und auch nicht außerhalb davon. Kapitel 6. Was bleibt, wenn Auswahl zur Pflicht wird? Bis hierhin war Kontrolle ein Werkzeug. Etwas, das man einsetzen konnte oder eben weglassen. In diesem Kapitel verändert sich diese Beziehung grundlegend. Denn die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, entstehen nicht mehr aus Neugier oder Möglichkeit, sondern aus Erwartung. In Watch Dogs ist der Punkt der Entscheidung kein einzelner Moment. Es ist eine Abfolge, eine Kette, sozusagen eine Abfolge von Situationen, in denen Eingreifen nicht mehr optional wirkt, sondern selbstverständlich. Und seien wir ehrlich, nicht weil uns jemand dazu zwingt, sondern weil alles andere einfach innerhalb der Welt und des Spiels unlogisch wäre. Wenn Eingriff normal wird. Aiden handelt weiter, nicht impulsiver, nicht aggressiver, sondern weiter routinierter. Er greift ein, weil er es kann, weil es funktioniert und weil es schneller ist, als abzuwarten. Und genau hier, an dieser Stelle, kippt eben etwas Entscheidendes. Die Handlung wird nicht mehr abgewogen, sondern sie wird vorausgesetzt und damit erwartet. Hier ein System A. Du musst da reingucken. Ob du das willst, egal, guck in das System. Watch Dogs stellt diese Entwicklung nicht als moralischen Absturz dar. Es zeigt es als Folge von Funktionalität. Denn je verlässlicher ein System reagiert, desto weniger Gründe gibt's überhaupt, es gar nicht zu nutzen. Vigilantismus ohne Pathos. Watch Dogs romantisiert Aidens Rolle nicht. Er wird nicht als goldener Retter inszeniert und, seien wir ehrlich, er ist auch nicht die moralische Instanz. Er ist präsent, aber eben isoliert. Seine Handlungen innerhalb des Spiels sind effektiv, keine Frage. Aber sie erzeugen auch keine Nähe. Und genau das ist wiederum entscheidend. Denn Vigilantismus entsteht nicht aus Ideologie, sondern in unserem Fall aus Systemlogik. Das Spiel bietet Zugriff. Zugriff ermöglicht Eingriff und Eingriff erzeugt wiederum Resultat. Und Resultate fühlen sich dann wieder wie Rechtfertigung an. Doch Watch Dogs verweigert diese einfache Belohnung. Es gibt keinen Moment, in dem eindeutig gesagt wird, hey, das war's, das war richtig. Sondern die Stadt reagiert, das System stabilisiert sich und das war's. Konsequenzen ohne Gesicht. Ein zentrales Merkmal des Kapitels ist, Konsequenzen sind entpersonalisiert. Fehler passieren, wir sind schließlich alles Menschen. Situationen eskalieren, auch das kommt im Spiel vor. Unbeteiligte geraten ins Raster. Ich erinnere an die ein oder andere Verfolgungsjagd. Aber eben, es gibt kein Gegenüber, das die Verantwortung einfordert. Kein Blick, kein Gespräch und auch, seien wir ehrlich, kein Innehalten. Es ist ja nur ein Spiel. Und das System selbst? Nun ja, es kennt keine Schuld. Es kennt eben nur Zustände. Und Aiden bewegt sich darin ohne Korrektiv. Entscheidung als Dauerzustand. Die eigentliche Entscheidung in Watch Dogs ist nicht, was man tut, sondern dass man nicht aufhört zu handeln. Denn Nichthandeln fühlt sich zunehmend falsch an. Wenn man doch eingreifen kann, warum sollte man es nicht tun? Aber seien wir ehrlich, diese Logik ist gefährlich. Nicht, weil sie böse wäre, sondern gerade weil sie plausibel ist. Watch Dogs zwingt dich nicht, diese zu akzeptieren. Aber es macht sie eben schwerer, zu ignorieren. Denn mit jeder Entscheidung, mit jedem Eingriff, wird Aiden funktionaler und damit einsamer. Nicht, weil er sich aktiv abwendet, sondern weil das System Nähe überflüssig macht. Abstimmungen kosten Zeit, Zweifeln verlangsamt das Ganze, Vertrauen ist eben auch nicht skalierbar. Kontrolle ist es bis zu einem gewissen Grad. Und hier zeigt Watch Dogs eine seiner stärksten Aussagen. Systeme ersetzen nicht Menschen, sie ersetzen Beziehungen. Der Punkt ohne Rückkehr. Dieses Kapitel führt uns nicht zu einem klaren Endpunkt. Es führt uns zu einer Position. Aiden steht nun fest im System. Nicht als Opfer und natürlich auch nicht als Herrscher, aber als dauerhafter Akteur. Und genau das wiederum ist die Konsequenz für ihn. Nicht Tod, nicht Niederlage, nicht Sieg und auch nicht Wiederholung, sondern Bindung. Ja genau, Bindung an ein System, das funktioniert und eben keine Fragen stellt. Entscheidungen ohne Moment. In vielen Spielen gibt es einen klaren Entscheidungspunkt, eine Szene, eine Entscheidung, eine Frage bzw. eine Auswahl. Und Watch Dogs? Tja, Watch Dogs verweigert genau das. Es gibt nicht den einen Moment, in dem Aiden innehält und sagt, ich entscheide mich für A oder B oder hierfür oder eben dafür. Stattdessen passiert etwas viel Beunruhigenderes. Die Entscheidung zerfließt im Alltag des Spiels. Aiden entscheidet sich nicht für Kontrolle. Er entscheidet sich immer wieder gegen das Nichthandeln. Und auf der einen Seite fühlt sich das nicht wie eine Wahl an, sondern eher logisch. Doch diese Logik ist gefährlich, weil sie keine innere Reibung erzeugt. Wenn Systeme zuverlässig reagieren, entsteht kein Anlass zur Selbstkorrektur. Denn alles funktioniert. Und wenn alles funktioniert, geht es eben einfach weiter und weiter und weiter. Ein Folgepunkt daraus ist auch Verantwortung ohne Resonanzraum. Denn ein entscheidender Punkt im Kapitel ist, dass Verantwortung nicht mehr gespiegelt wird. Es gibt keine übergeordnete Instanz, die Aiden konfrontiert. Keine Öffentlichkeit, die ihn anspricht und sagt, hey, was los? Keine Gemeinschaft, die darüber ein Auge hält. Kein direktes Gegenüber, das sagt, hey, das war zu viel. Die Konsequenzen wiederum seiner Handlungen sind innerhalb des Spiels real. Aber sie haben eben kein Gesicht. Sie tauchen immer wieder als Nebeneffekte auf. In erhöhter Polizeipräsenz, in verschärften Sicherheitsmaßnahmen, in mehr Automatismen und in weniger Spielraum. Doch niemand, und wirklich gar niemand, steht direkt vor Aiden und fragt ihn nach Motivation. Warum tust du das? Das System also registriert, aber es spricht nicht zurück. Und genau dadurch wird Verantwortung privat, isoliert, ungeteilt und unkorrigiert. Die innere Verengung. Mit weiteren Entscheidungen innerhalb des Spiels verengt sich damit Aidens Handlungsspielraum. Nicht technisch, sondern eben innerlich. Nicht weil Optionen verschwinden, sondern weil Alternativen unplausibel werden. Nicht eingreifen? Warum nicht? Abwarten? Worauf und wozu? Vertrauen? Ja, bitte denn auf wen? Das System ist eben schneller, zuverlässiger und berechenbarer. Und, wie oben gesagt, macht es genau das gefährlich. Kapitel 5 endet deshalb auch nicht mit einem Knall, sondern mit einer inneren Stille. Alles läuft, alles reagiert, alles funktioniert. Und genau dadurch wird klar, die entscheidende Frage ist nicht mehr, was Aiden tun wird, sondern was passiert mit einem Menschen, der immer handeln kann, aber immer seltener hinterfragt, warum er es tut. Kapitel 7: Nachhall, Verantwortung und neurodivergente Realität. Wenn Watch Dogs endet, bleibt kein lauter Nachklang zurück. Keine Erlösung und kein Triumph. Und ebenfalls keine klare Verurteilung. Was bleibt, ist ein Zustand. Und genau darin liegt wiederum die Stärke dieses Teils, nicht unbedingt der ganzen Serie. Aber das ist ein anderes Thema. Watch Dogs erzählt keine Geschichte über das Böse. Es erzählt eine Geschichte über Funktion. Die Geschichte beginnt mit einem persönlichen Verlust und endet in einem System, das keine persönlichen Fragen mehr stellt. Über Systeme, die nicht dominieren wollen, sondern politisch würde man es Ordnen nennen. Über Kontrolle, die nicht schreit, sondern Aktio und Reaktio, also Aktion und Reaktion. Über Entscheidungen, die nicht erzwungen werden, sondern nahegelegt. Kontrolle ohne Antagonisten. Ein zentrales Merkmal von Watch Dogs ist, dass es keinen im klassischen Sinne Gegner gibt, der das System verkörpert. CTOS hat keinen Charakter. Die Stadt selbst ist auch nicht der Feind. Und seien wir ehrlich, ich habe noch keine Infrastruktur in Anführungszeichen Ampel erlebt, die böse auf mich wäre. Und genau das macht die Geschichte ebenso schwer greifbar und doch so real. Denn reale Systeme funktionieren selten über klare Antagonisten. Sie funktionieren über Zuständigkeiten. Niemand in Watch Dogs sagt zu dir, hey, tu das. Aber alle Systeme innerhalb des Spiels sagen, hey, du kannst. Und eben dieses Du kannst ist oft mächtiger als jedes Verbot. Zum Abschluss, die neurodivergente Perspektive, wenn Systeme Halt geben bzw. nehmen. Für neurodivergente Menschen kann Watch Dogs in diesem Fall besonders resonant sein. Nicht, weil es über Neurodivergenz spricht, sondern weil es Systeme zeigt, die neurodivergente Muster verstärken. Denn viele neurodivergente Menschen erleben Struktur als Entlastung, Vorhersehbarkeit als Sicherheit, klare und einfache Reaktionen als Beruhigung. Also können Systeme helfen, eine komplexe Welt handhabbar zu machen. Und Watch Dogs zeigt genau diese Qualität. Die Stadt ist lesbar. Die Mechaniken sind konsistent. Reaktionen sind erwartbar und verlässlich. Doch genau hier liegt die zweite Seite. Denn Systeme, die entlasten, können auch übernehmen. Wenn alles geregelt ist, verlernt man, innezuhalten. Wenn alles reagiert, verlernt man zu zweifeln. Und wenn alles funktioniert, verlernt man zu fragen. Isolation als Preis der Kontrolle. Doch Watch Dogs zeigt ganz klar, je besser Systeme funktionieren, desto weniger brauchen sie Beziehungen. Nähe ist nicht unberechenbar. Austausch kostet Zeit. Und Vertrauen, das wissen wir alle aus dem realen Leben, ist langsam und wächst auch langsam. Systeme wiederum sind schnell. Aiden wird also nicht isoliert, weil er ausgeschlossen wird. Er wird isoliert, weil er nicht mehr warten muss. Das System selbst antwortet sofort. Es bestätigt jede seiner Handlung durch Funktion. Und somit wird eine Art Beziehung optional. Gegenwart und Realität. Systeme, die helfen. Watch Dogs wirkt deshalb nicht wie Science Fiction. Es wirkt wie ein Spiegel. Nicht 1:1, aber eben strukturell. Wir leben in Systemen, die uns Wege vorschlagen, Entscheidungen vorbereiten und Optionen priorisieren. Nicht um uns zu kontrollieren, sondern um uns im Alltag zu entlasten. Doch wir alle wissen, Entlastung ist nie neutral. Sie verschiebt die Verantwortung, sie verengt die Wahrnehmung und sie macht die Alternativen unsichtbarer. Watch Dogs fragt nicht, ob wir Systeme abschaffen sollten. Es fragt eben etwas viel Realistischeres. Wie bleiben wir verantwortlich, wenn Systeme immer zuverlässiger werden? Die philosophische Ebene: Freiheit ohne Reibung. Freiheit wird oft als Abwesenheit von Zwang verstanden. Doch Watch Dogs zeigt eine andere Gefahr: Freiheit ohne Reibung. Stellen wir uns vor, wenn alles möglich ist, aber nichts hinterfragt wird, wird Freiheit zur Routine. Und Routine ist bequem, aber eben nicht immer wach. Aiden verliert seine Freiheit nicht, weil sie ihm weggenommen wird. Er verliert sie, weil sie eben nicht mehr geprüft wird. Und damit kommen wir zur Beantwortung der Leitfrage. Was geschieht mit Verantwortung, wenn Systeme Entscheidungen leichter machen, als nachzudenken? Die Antwort von Watch Dogs ist klar, aber leider nicht tröstlich. Verantwortung verschwindet nicht. Sie macht bzw. wird einsam. Sie liegt nicht zwischen den Menschen, sondern in deren einzelnen Entscheidungen, die eben niemand innerhalb des Spiels spiegelt. Was bleibt also nach Watch Dogs? Kein Gefühl von Gefahr, sondern eben Normalität. Und genau das ist der eigentliche Nachhall. Denn Systeme, technisch gesehen selbst, beginnen selten als Bedrohung. Sie beginnen als Hilfe, als Komfort, als Ordnung bzw. Erleichterung. Die Frage ist also nicht, ob wir Systeme nutzen. Die Frage ist, wo halten wir inne, wenn sie aufhören, uns zu fragen? Und somit endet Watch Dogs nicht in einem finalen Ende, sondern in einem Zustand. Die Stadt funktioniert, ein System, das reagiert, ein Mensch, der handeln kann und will. Und genau deshalb bleibt eben diese Geschichte haften, weil Watch Dogs 1 somit eine eigene kleine Welt war. Ich danke euch, dass ihr auch diesmal mit auf dieser Reise wart, dass ihr euch Zeit genommen habt, zuzuhören und mitzudenken. Und wie immer gilt, dies ist nicht das Ende. Es ist nur ein Kapitel, denn die nächste Geschichte wartet schon. Und wer Lust hat, kann gern einen Kommentar hinterlassen. Bis dahin, euer Neuroklar.